Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Running Gags Podcasts. Ich sitze diese Woche mal ganz alleine mit einem Gast hier. Das ist ja fast schon was Besonderes. Und zwar ist der Jakob zu Gast. Der Jakob ist Paracyclist und das auf einem sehr, sehr guten Niveau und hat dementsprechend einiges zu erzählen über sich und seine Sportart. Macht dazu auch noch ein wenig YouTube nebenbei, deswegen sind die Parallelen zu uns wirklich da. Und ja, wir haben einfach über das gequatscht, was bei uns so los ist. Viel Spaß dazu. Die Woche gibt es eine kleine Special-Folge. Die wird übrigens auch nicht die Woche, wo wir sie jetzt aufnehmen, rauskommen, sondern erst nächste Woche, weil ich da im Urlaub bin und deswegen hat sie es sehr gut angeboten. Aber perfekt. Ich hoffe, es ist auch eine kleine Ehre für dich, weil du bist, glaube ich, unser erster Gast, der nicht aus dem Laufsport kommt.
Ah, ja, cool. Da fühle ich mich natürlich sehr geehrt.
Ja, mal gucken, inwiefern wir da die Gäste noch weiter etablieren werden. Aber ich freue mich auch, dass du dabei bist.
Ich freue mich auch sehr.
Willst du dich einmal kurz vorstellen?
Ja, gerne. Ich bin Jakob Klinge, 28 Jahre alt. Und wie du schon gesagt hast, komme ich nicht aus dem Laufsport und auch noch nicht mal aus der Leichtathletik oder irgendwie aus einem verwandten Bereich, sondern aus dem Radsport und zwar aus dem Pararadsport. Ich habe seit der Geburt auf beiden Seiten Klumpfüße, so eine angeborene orthopädische Sprunggelenkserkrankung quasi. Und genau, wurde da auch dann mit, ich glaube, knapp einem halben Jahr oder so schon mal operiert, hatte meine ganze Kindheit quasi immer Gipsbehandlung, Schienenbehandlung. Und nachdem das alles gut verlaufen ist, bin ich da jetzt auch im Alltag nicht mehr großartig eingeschränkt, aber es ist eben doch eine sportspezifische Einschränkung, die mit einer gewissen Minimierung des Leistungspotenzials einhergeht und dementsprechend falle ich da eben in eine der Kategorien, in der man dann Paracycling betreiben kann. Genau, und da bin ich auch noch gar nicht so unfassbar lange dabei. Also ich komme eigentlich ursprünglich eher aus dem Kraftsport, habe so während der Abi-Zeit, Schulzeit mich da eher so im Fitnessstudio immer aufgehalten und dann habe ich eine Physiotherapieausbildung gemacht, da wurde es dann so ein bisschen funktioneller, Bouldern und Movement und so. Und bin dann während der Physiotherapieausbildung über den Felix, also tatsächlich denjenigen, über den wir auch zueinander gefunden haben.
Also ich kenne den sehr wenig, aber im Prinzip schon.
Ja, genau. Ja. Zum Rennradfahren gekommen. Und
ich wusste gar nicht, dass der Rennrad fährt. Das hätte ich jetzt gar nicht so zu ihm zugeordnet.
Aber, ja?
Ja, cool.
Doch, genau. Also der hat mich da zu so einer RTF geschleppt. Wo ich mir dann erstmal auf irgendeiner 130-Kilometer-Runde die Seele aus dem Leib gefahren habe und direkt mal schön mit einem Hungerast in die Radfahrkarriere gestartet bin.
Und ich dachte früher auch, man muss Hungerast haben bei einer Langrate, sonst hat man irgendwas falsch gemacht. So.
Ja.
Aber ist nicht ganz so, ne? Aber ja, das hat dir trotzdem Spaß gemacht, scheinbar.
Hat mich nicht abgeschreckt, ganz im Gegenteil. Und dann bin ich dabei geblieben und habe dann eben auch durch Zufall von der Option erfahren, dass ich Pararadsport eben auch machen kann. Da hat mich dann auf einer Ausfahrt der Dr. Peter Renner, also mein jetziger Trainer, auch darauf angesprochen, der es eben an meiner Wade und an meinen Füßen so erkannt hat und dann eben mir das vorgeschlagen hat. Der kannte sich da schon aus, weil er selber auch als Pilot auf einem Tandem quasi schon im Paracycling zu der Zeit aktiv war. Genau, und dann bin ich da reingekommen und bin erstmal dann in Bayern-Kader gekommen und von da habe ich mich dann weiter hochgearbeitet in den Nationalkader und in dem bin ich jetzt eben und fahre da Paracycling-Rennen.
Ja, sehr cool. Ja, da kommen wir natürlich noch sicherlich im Verlauf des Podcasts zu den einzelnen Schritten und auch, weil die Förderung und sowas finde ich natürlich auch interessant mit den ganzen Kaderstrukturen und wie das abläuft, kann ich mir immer gar nicht so vorstellen in anderen Sportarten. Aber Erstmal sitzt du hier auch vor mir und siehst ganz schön geschwunden aus. Wollen wir darüber mal kurz reden, was da los war? Geht's dir gut?
Ja, mir geht's tatsächlich gut. Ich habe, ist richtig, ich habe ein paar Schürfwunden an den Händen und Armen und ja, an sich auch am Knie und an der Schulter, das sieht man jetzt nicht. Ja, bin ich jetzt nicht stolz drauf,
Ja.
darüber zu sprechen, aber ich habe vor 2 Wochen oder jetzt 1,5 Wochen hatte ich ein Rennen, Zeitfahren und das Rennen lief wunderbar, habe dann das Zeitfahren auch gewonnen und so. Und dann beim Ausfahren war ich wohl ein bisschen unaufmerksam und bin richtig blöd einfach weggerutscht und habe mich quasi, ja, ein paar Minuten bevor das Ausfahren so mehr oder weniger zu Ende war, habe ich mich da noch abgelegt und einmal ein bisschen Haut auf der Straße gelassen.
Ja.
Also.
Aber es sieht, glaube ich, sieht schon sehr gefährlich aus, aber du hast gemeint, auch im Video ist das jetzt nicht super schlimm und so gewesen.
Nee, nee, genau. Also tatsächlich das Handgelenk, also die eine Schürfwunde geht so einmal so übers Handgelenk rüber. Da hatte ich dann zwischenzeitlich ein bisschen Sorge, weil es am zweiten Tag dann doch ganz schön angeschwollen ist und ich dann dachte, ah, am Ende ist das jetzt doch nicht nur eine Schürfwunde, sondern irgendwie
Ja.
auch wirklich irgendwie Knöchern oder so irgendwas. Aber es ist wieder abgeschwollen und ich konnte es auch dann direkt wieder beschwerdefrei bewegen. Insofern, ja, scheint es da wirklich bei den oberflächlichen Folgen geblieben zu sein.
Ja, okay, das ist doch
also
gut.
alles gut. Aber genau, also für die Details, du hast es gerade schon gesagt,
Ja.
ich habe über das Rennen auch ein YouTube-Video gemacht. Kann man sich das Ganze nochmal anschauen, wenn es einen interessiert.
Ja, das ist auch eine weitere Sache, die uns natürlich verbindet, neben dem Ausdauersport, dass wir beide YouTuber sind. Würdest du sagen, du bist YouTuber? Nein.
Ja, also mein Kanal ist ja doch nochmal ein gutes Stück kleiner als.
Naja.
Als eurer, der sich da ja, wenn ich es richtig gesehen habe, so langsam den 10k Subscriber.
Auf Insta haben wir sie schon, die 10k.
Stark. Ja, das.
Aber auf YouTube noch nicht.
Da bin ich schon noch ein gutes Stück davon entfernt. Aber genau, ich habe da letztendlich auch so richtig eigentlich letztes Jahr erst noch mit einem Freund quasi angefangen, dass er die Videos für mich geschnitten hat. Und jetzt seit diesem Jahr schneide ich die Videos selber, aber grundsätzlich war meine Überlegung halt schon, wenn ich jetzt dieses Paracycling-Projekt quasi so richtig starte, dass ich dann irgendwie auch, ja, Leuten halt die Möglichkeit geben will, dem so ein bisschen zu folgen und vor allem es auch irgendwie schon erstaunlich fand, dass obwohl die Geschichten der Athleten, die man so im Paracycling oder generell im Parasport auch erfährt, obwohl die wirklich teilweise spektakulär sind,
ja, ja.
Und super beeindruckend, also auch für mich quasi, als ich da reingekommen bin, dass da relativ wenig von den Athleten auch die Chance genutzt wird, halt diese Geschichten dann selber
ja.
zu erzählen. Und ja, hatte dann da so ein bisschen die Idee, quasi unter dem Hashtag Pushing Paracycling, ja, das einfach so ein bisschen anzustoßen und irgendwie dem Sport da so eine Plattform zu geben und halt auch das Regelwerk so ein bisschen zu versuchen, ja, verständlicher zu machen, weil
ja.
es teilweise ja dann doch auch nochmal komplizierter ist, weil eben man nicht nur die Regeln hat, die sowieso in jeder Sportart ja nun mal vorhanden sind, sondern es dann zusätzlich immer noch wieder bestimmte Kategorien gibt, in denen jetzt zum Beispiel man je nach Grad der Einschränkung startet oder dann so Sonderregelungen wie jetzt beispielsweise im Pararadsport verschiedene Helmfarben je nach Klasse, sodass man das halt auch unterscheiden kann. Und solche Sachen sind ja an sich super spannend, aber für jemanden, der jetzt da gar keinen Zugang dazu hat,
ja.
auch im ersten Moment ja überhaupt nicht nachvollziehbar. Und
ja.
da dachte ich mir dann, kann ich das ja mal versuchen, dem eben so ein bisschen eine Plattform zu geben. Und ja, man muss sagen, dann, also letztes Jahr habe ich dann eher auch noch Videos gemacht, die sich wirklich so inhaltlich dem Pararadsport gewidmet haben. Bin ich wieder so ein bisschen davon abgerutscht, weil es dann doch vom Aufwand her noch mal ein bisschen mehr war, als wenn ich jetzt einfach bloß so Vlog-mäßig irgendwie meine Rennerfahrungen
ja.
da aufnehme, weil ich dann halt doch eher noch mal irgendwie vielleicht auch einen Interviewpartner mir rausgesucht habe oder irgendwie noch irgendwelche Grafiken erstellt habe oder so. Und so, wenn ich jetzt bei einem Rennen bin und einfach die Kamera halt drauf halte, ist es doch nochmal ein bisschen einfacher. Aber ja, genau. Das war so die Idee hinter dem.
Das heißt, du hast aber,
oder ist immer noch die
das
Idee
war echt die Idee, quasi, wenn du dieses Paracycling so ernsthaft verfolgst, dass du dann auch, war direkt so der zweite Ding, dann würde ich es auch irgendwie festhalten, oder hat es schon noch gedauert, bis du dann da mit YouTube und Instagram,
ja,
so.
Also es war schon eine gewisse Zeit dazwischen,
ja,
bis ich es dann umgesetzt habe auch wirklich,
ja,
aber es war schon von Anfang an eigentlich so ein bisschen der Punkt, dass mir aufgefallen ist, okay, ist eigentlich schade, wenn hier so coole Stories sind,
ja,
dass das so wenig genutzt wird, und gleichzeitig war es schon auch immer so, dass man halt dann in der, ja, Paracycling-Szene, zumindest da, wo mit den Leuten, mit denen ich dann da halt so zu tun hatte, dass auch immer so eine gewisse Unzufriedenheit da war, dass teilweise halt die Förderung jetzt vom Parasport vielleicht auch nicht ganz ja, auf einem Level ist wie die im, ja, Nichtbehindertensport, und wo ich mir halt auch dann schon immer so die Frage gestellt habe, okay, wie könnte man das ändern, und am Ende des Tages ist halt Sport nicht nur, aber schon zu einem großen Teil auch einfach Unterhaltung.
Ja.
Und dann finde ich schon, dass wir als Athleten halt so ein bisschen das auch in unsere Verantwortung nehmen können, zu sagen, ja gut, dann tun wir auch was dafür,
ja,
dass es halt für Zuschauer, für Fans eine Möglichkeit gibt, das als Unterhaltung dann zu konsumieren und da Einblicke zu bekommen und vielleicht motiviert zu werden und den Sport zu verstehen und dem nachzueifern. Und insofern, das waren schon so Gedanken, die da
ja,
in die Entscheidung
ja, das klingt auch
haben.
Natürlich,
ja,
sehr
wie,
logisch.
Wie war es bei euch? Also
eigentlich ist es natürlich voll zu vergleichen, dass wir halt auch der Meinung waren, so klar, wenn man so Laufen an sich anguckt, dann ist es halt, also kann ich verstehen, dass man es langweilig findet, weil im Endeffekt laufen wir halt nur, aber wenn man halt hinter Gründe, Stories hat oder auch einfach, ja, die Athleten kennt, weiß, wo deren Stärken und Schwächen sind, weiß, wo die herkommen, weiß, dass es da irgendwie schon immer irgendwie Zweikämpfe gibt, dann kann der Sport halt cool sein.
Mhm.
Und so geht es mir bei allen Sportarten, die ich auch selber angucke.
Voll. Ich meine, bestes Beispiel natürlich auf einem viel höheren Level, aber es sind jetzt ja die Netflix-Serien über verschiedene,
ja,
Sportarten,
genau,
wo man halt,
ja, voll, das ist das
sieht,
beste
okay,
Beispiel.
Wenn man vorher vielleicht mit Formel 1 oder auch jetzt Radsport, die Serie da über die,
Ja,
Tour de France, wenn man damit nichts am Hut hatte und auf einmal kriegt man halt doch so ein bisschen Einblicke,
ja,
dann merkt man erstmal, was der Sport eigentlich so zu bieten hat.
Ja, dann guckt man sich sogar Formel 1 an, obwohl ich mir niemals Formel 1 angucken würde. Oder ich gucke es mir jetzt nicht an, aber ich fand das zum Beispiel auch interessant bei Netflix. Das hätte ich nie gedacht.
Ja.
Und die machen ja genau das eigentlich auch nur.
Ja.
Ja, aber voll. Hast du dann das Gefühl, dass das jetzt auch so in der Paraszene, ja, so ein bisschen aufkommt, dass die Sportler sich so ein bisschen selber kümmern, auch um ihr eigenes Außendarstellung, oder hast du das Gefühl, es dauert vielleicht noch, oder die Leute trauen sich vielleicht nicht so?
Ja, doch, also ich glaube eigentlich schon, dass da auch immer mehr Athleten das dann für sich so als Chance entdecken und gleichzeitig dann auch beispielsweise die Verbände vielleicht eher halt mal noch ein, ich nenne es mal Social-Media-Beauftragten mitschicken oder zumindest dafür gesorgt wird, dass es halt irgendwie gutes Bildmaterial gibt oder so. Das merkt man, denke ich, schon. Und ja, trotzdem ist natürlich so, dass es da jetzt im Vergleich zu eben dann dem Nichtbehindertensport man über deutlich kleinere ja, Follower-Kreise,
ja,
und so spricht.
Das
Also
stimmt,
das ist
natürlich
jetzt natürlich nicht zu vergleichen mit, um jetzt da im Radsport zu bleiben, wo die Besten der Welt oder bekanntesten, beliebtesten Fahrer und Fahrerinnen der Welt ja durchaus irgendwie mehrere Millionen an Follower,
ja,
haben.
Ja, klar.
Und da sind halt im Pararadsport, würde ich sagen, also wenn man da ein paar tausend Follower hat, dann ist es wirklich schon,
ja,
schon eine gute Basis so. Genau, insofern deutlich kleiner alles,
ja,
aber trotzdem denke ich schon, dass da immer mehr Athleten das auch für sich so als Chance wahrnehmen.
Ja.
Und man muss ja schon auch sagen, dass, wir haben es gerade schon, bevor wir den Podcast gestartet haben, gesagt, weil jetzt gerade die Paralympics quasi ja vorbei sind, wo wir auch beide das Gefühl hatten, dass es schon so in der öffentlichen Wahrnehmung nochmal einfach größer,
ja,
ist, und das bekommen natürlich Sponsoren und und Firmen und so auch mit. Insofern ist von der Seite schon auch ein gewisses Interesse sicherlich da, sich da halt Athleten auch ins Boot zu holen, die man supporten kann. Und ja, insofern denke ich schon, dass es da Stück für Stück
der Weg ist
ganz gut entwickelt.
Ja, das finde ich auf jeden Fall auch. Also ich natürlich so, du siehst natürlich aus dieser Para-Radsport-Richtung, da muss ich jetzt auch sagen, so da würde mir jetzt so niemand so direkt so vor Augen kommen, irgendwie ein deutscher Radfahrer. Aber ich finde, hätte man mich vor 10 Jahren gefragt, da hätte ich vielleicht irgendwie noch hier den Kugelstoßer gekannt oder den Weitspringer aus der Szene. Aber mittlerweile, finde ich, schafft es jetzt auch so ARD, ZDF schon sehr gut, irgendwie so ein bisschen zumindest Stories zu machen und auch die Gesichter so ein bisschen mehr, sei es jetzt darüber, dass die auch natürlich voll viele Reels posten. Ja, die Schwimmer waren ja voll im Hype, zum Beispiel jetzt bei den Paralympics.
Auf jeden Fall.
Die auch krasse Bilder, das zu sehen. Mhm. Und ich finde es schon sehr cool, dass das irgendwie jetzt auch so gemacht wird. Und ja, ich meine, kannst du mal sagen, wie hast du so die Paralympics verfolgt? So, guckst du da jetzt echt so drauf und kennst dann die ganzen Radsportler oder wie groß, klein ist da die Szene?
Also die Radsportler kenne ich schon auf jeden Fall alle, die jetzt da dabei waren.
Ah, krass.
Ansonsten ist es schon so ein bisschen so, sag ich mal, wie wahrscheinlich im olympischen Bereich auch, dass man von außen natürlich so das Gefühl hat, okay, das ist jetzt eine Riesenbubble, das sind alles die Parasportler.
Ja, ja.
An sich sind es aber natürlich schon alles einzelne Sportarten. Das heißt, außerhalb der Para-Radsport-Bubble kenne ich halt letztendlich, so wie man normalerweise auch die Leute kennen würde, so die super Bekannten.
Ja.
Oder jetzt halt hier dann aus der Region vielleicht, Josia Topf oder so.
Das ist ja der Schwimmer aus Erlangen.
Genau. Ja, ja.
Und ich finde, der war schon auch ganz schön in den Medien.
Ja, auf
oder?
Jeden Fall, ja, ja. Genau. Und also ist ja auch super stark. Hat ja richtig stark abgeliefert.
Ja, der hat 3 Medaillen gewonnen oder
genau,
so.
Genau, ich glaube, der hat einen kompletten Medaillensatz
voll
gemacht.
Krass.
Richtig cool. Und ansonsten aber die Pararadsportler kenne ich schon auf jeden Fall. Also das ist ja so der Kader, mit dem ich dann auch bei Trainingslagern und so, je nachdem halt auf der Bahn oder auf der Straße zu tun habe, bei Wettkämpfen bin. Insofern, die kenne ich alle ziemlich gut und habe da natürlich extrem mitgefiebert und verfolgt.
Und wie lief es für den, willst du einmal kurz sagen, wie es lief für den deutschen Pararadsport?
Ziemlich gut, würde ich sagen. Also so jetzt, ich weiß nicht für jeden Einzelnen, ob er am Ende genau das erreicht hat, was er sich vorgenommen hat, aber ich glaube, es sind 7 Medaillen am Ende bei rausgekommen und 9 Athleten, wenn ich es jetzt richtig auf dem Schirm habe, waren dabei. Insofern würde ich sagen, um das mal jetzt einfach nur so auf diese Quote runterzubrechen, eigentlich schon recht erfolgreich. Und war quasi, erst waren 4 Tage auf der Bahn Wettkampf und dann gegen Ende der Paralympics nochmal, ich meine auch 4 Tage oder sogar 5 Tage auf der Straße. Und waren eben manche Athleten, die sowohl auf der Bahn als auch auf der Straße gestartet sind und andere halt, die sich da spezialisiert haben und nur entweder auf der Bahn oder auf der Straße gestartet sind. Und gab schon wieder ganz schöne Knaller-Performances da.
Ja, willst du auch einmal dann kurz sagen, wie knapp du die Quali verpasst hast? War es jetzt irgendwie schmerzhaft, das zuzugucken oder war es gar kein Ziel?
Ja, also ich habe für mich eigentlich schon jetzt so vor einem Jahr oder so schon abschätzen können, dass es ziemlich sicher bei mir nichts wird und mir zu dem Zeitpunkt dann eigentlich schon auch gleich so den perspektivischen Rahmen eher gesetzt, dass mein Ziel dann die Paralympics in Los Angeles 2028 sind. An sich läuft es so, ich glaube, ihr zum Beispiel in der beim Laufen habt ja oft bestimmte Zeiten,
die ihr auch laufen. Wir haben Normen.
Also so Normen,
aber zum Teil geht es auch über eine Weltrangliste.
Ja, okay. Also in unserem Fall ist es eben so, dass ich meine, die 3 Jahre vor einem paralympischen Event eben, also vor den Spielen, beginnt so eine so ein Ranking quasi, dass die Nationen Punkte sammeln können. Und je nachdem, wie viele Punkte man da sammelt als Nation, bekommt man unterschiedlich viele Startplätze. Am Ende war es jetzt bei uns eben so, dass wir als deutsche Nation 5 Plätze für männliche Pararadsportler hatten und 4 Plätze für weibliche Pararadsportler.
Mhm.
Und dann wird am Ende des Tages einfach geschaut, okay, wer sind die 5 männlichen Pararadsportler mit den höchsten Medaillenchancen? Und die werden dann eben mitgenommen, beziehungsweise dann wird halt auch geschaut, okay, wie hat man jetzt zum Beispiel bei den Weltcups, bei der WM im Jahr vor den Paralympics performt, um da halt eben abzuschätzen, okay, mit welchen Athleten hat man die besten Medaillenchancen. Und das, ja, ich sag mal in Anführungszeichen, Problem ist jetzt nur, dass es halt relativ viele Kategorien bei uns gibt. Das heißt, erstmal unterteilt sich ja der Pararadsport in 4 Radkategorien, also quasi das normale Zweirad, was ich jetzt fahre. Dann Handbikes für Athleten, die halt quasi komplett ihre Beine, ihren Unterkörper nicht nutzen können. Dann Dreiräder für Athleten mit Gleichgewichtsbeschwerden und eben noch, was ich vorhin schon mal angedeutet hatte, die Tandems, wo hinten ein Sehbehinderter drauf sitzt und vorne dann eben ein sehender Pilot. Das heißt, genau, da hat man allein schon 4 Radkategorien und innerhalb dieser Radkategorien gibt es dann noch wieder Klassen, je nach Grad der Einschränkung.
Ja.
Also in meinem Fall jetzt bei der Zweiradklasse zum Beispiel 5 verschiedene von halt der C1. Ist quasi sehr stark eingeschränkt. Da sind dann Athleten, die zum Beispiel einen inkompletten Querschnitt haben oder sowas. Bis hin zur C5, in der ich jetzt eben bin, wo man sportspezifische Einschränkungen hat, die einen aber jetzt im Alltag so eben nicht groß einschränken. Da gibt es halt dann genaue.
Und ist es echt bei jedem, auch bei dem zum Beispiel beim Tandem, ist auch nochmal 5 Klassen?
Nee, da gibt es, ich meine, offiziell 2 Klassen, wobei da eigentlich immer so, also in der Realität gibt es da eigentlich quasi dann nur eine Klasse.
Ja.
Bei den Dreirädern gibt es auch 2 Klassen und bei den Handbikes gibt es aber auch 5 Klassen.
Ja, krass.
Ja, genau. Und aber worauf ich letztendlich hinaus wollte, aus all diesen Klassen werden halt nur 5 Athleten mitgenommen.
Ja, das ist ja Wahnsinn, ja.
Das heißt, selbst wenn ich jetzt in Deutschland meinetwegen der beste C5er bin oder selbst der beste, absolut gesehen der beste C-Fahrer vielleicht, könnte es halt sein, dass ich nicht mitgenommen werde, weil ich halt, um jetzt mal ein Beispiel zuzuspitzen, irgendwie bei der WM nur 4. geworden bin, was für mich persönlich jetzt schon ein mega starkes Ergebnis wäre, also bin ich nicht, aber rein theoretisch. Und es gab aber halt 5 andere, die halt eine Medaille geholt haben, in der Handbike-Klasse, Tandem, Dreirad.
Ja, okay.
Dann könnte es halt sein, dass ich trotzdem nicht mitfahre. Und ja, dementsprechend ist es halt schon so ein bisschen unberechenbar, sag ich mal.
Ja,
weil,
ja, voll.
Klar, am Ende des Tages geht es einfach darum, halt so gut wie möglich zu sein und in seiner Klasse komplett zu rasieren.
Ja.
Aber trotzdem, wenn halt irgendwie 5 andere Athleten theoretisch eine Goldmedaille holen und man selber holt halt nur Silber, so blöd es klingt, dann fährt man theoretisch nicht mit.
Ja,
und dadurch
Wahnsinn.
Ist es halt so ein bisschen vage, aber ja, nichtsdestotrotz war es für mich, wie gesagt, abzusehen. Also ich bin jetzt ja auch noch nicht allzu lange dabei und insofern war es jetzt eigentlich in dem Fall für Paris nicht wirklich eine Enttäuschung, weil ich jetzt zu keinem Zeitpunkt wirklich damit gerechnet hatte.
Ja. Aber also so hätte ich mir das jetzt auch nicht vorgestellt.
Ja.
Das ist nochmal ein neues Level an
Qualifikationskriterien.
Das heißt quasi, diese 5 Startplätze, die man sich jetzt auf der Männerseite dann erkämpft hat, die erkämpft so jeder Paracycler einfach über
irgendein
verwirrendes Punktesystem wahrscheinlich.
Ja,
irgendwie.
Genau. Also es gibt
gibt so Weltcups dann?
Genau, da müsste ich jetzt auch so ein bisschen spekulieren, aber ich meine, bei den Weltcups gibt es immer für Platz 1 bis 10 Punkte.
Ja, okay.
Und bei WMs gibt es quasi doppelte Punktzahl, sprich dann bis Platz 20 geht das ganze System runter. Ja, und das halt dann.
Ja, gut, so entsteht. Aber ist 5 Plätze im Vergleich zu anderen Nationen, ist es viel, wenig oder?
Also es gab auf jeden Fall andere Nationen, die deutlich mehr haben.
Ja.
Genau, gab auch Nationen, die noch weniger hatten, aber ja, ich habe jetzt da ehrlich gesagt keine Tabelle im Kopf.
Ja, ist auch natürlich nicht so wichtig.
Aber es gab auch schon Jahre, wo die Deutschen deutlich mehr Plätze hatten. Also man hat so schon gesehen im Vergleich der letzten Spiele immer, dass tendenziell die Plätze weniger wurden. Also dass quasi weniger Punkte gesammelt wurden in der Zeit davor.
Weil ich finde es natürlich, es ist ja irgendwie ein bisschen so widersprüchlich, dass man sich einerseits als Deutschland-Team zusammen diese Plätze holt, aber theoretisch sind ja deine Gegner für die Qualifikation dann ja fast die anderen deutschen Paracycler.
Ja.
Also ist ja.
Ja, voll.
Also
das ist
ja schon interessant.
Das merkt man dann schon auch im Team.
Ja.
Also da ist es dann natürlich schon so, dass jeder halt gerne irgendwie jetzt den Platz hätte. Und dementsprechend, gibt es dann schon auch mal so ein bisschen, Rivalitäten.
Spannungen,
ja.
Ja,
ist andererseits ist es eben auch dadurch, dass es sich auf die verschiedenen Klassen verteilt, so dass man selten eigentlich wirklich mit vielen anderen deutschen Athleten quasi in einem Rennen fährt. Also es verteilt sich halt dann so ein bisschen auf die verschiedenen Klassen. Insofern ist es jetzt nicht so, dass da das irgendwie die Renndynamik in dem Sinne dann beeinflusst. Aber an sich merkt man das dann schon, wenn es auf die Spiele zugeht, dass halt da jeder gern so einen Platz hätte.
Ja.
Und ja.
Das heißt, wenn man jetzt Richtung 2028 guckt, musst du halt einfach gut performen jetzt so, einfach auch für diese Teamwertung und musst dann aber Hauptsache, dass du 2027 möglichst gut abschneidest bei internationalen.
Also eigentlich muss man realistischerweise sagen, muss ich 2027 quasi bei Weltcups und im besten Fall auch bei der WM eigentlich Medaillen holen.
Ja.
Hängt natürlich so ein bisschen auch davon ab, wie sich der Kader entwickelt. Ich meine, jetzt ist momentan der Kader relativ alt, also es ist so ein bisschen, man könnte vermuten, dass vielleicht der ein oder andere dann aufhört, der jetzt vielleicht dieses Jahr in Paris auch noch dabei war. Aber ja, letztendlich muss man dann sehen, wer sind die anderen, wie gut sind die.
Ja.
Und am Ende kann man aber natürlich nicht beeinflussen,
was
diese treiben. Deswegen muss man einfach in seiner Klasse halt so gut wie möglich sein.
Ja.
Und dann hoffen, dass es reicht.
Ja, gut, das gilt natürlich für jegliche Sportler, dass man kann nie sagen, auch wie sich irgendein Weltniveau entwickelt.
Ja.
Man muss einfach selber gucken, das Beste zu machen. Ne?
Wie war es jetzt bei euch aus dem Team? War da jemand in Paris dabei?
Nee,
gell.
Aber ich war sehr nah dran.
Ja, wie knapp war es bei dir?
Der andere Deutsche, der dann gefahren ist, war in der Weltrangliste, ich glaube, 2 oder 3 Plätze vor mir. Aber ich habe es selber verkackt, einfach dann bei den wichtigen Rennen am Ende.
Okay.
Da hat er besser abgeschnitten als ich, deswegen war das schon natürlich in Ordnung. Aber ich habe trotzdem Olympia so knapp verpasst, wie ich es nur hätte verpassen können. Und wie ich es auch nicht gedacht hätte so. Also einerseits natürlich schön, so nah dran zu sein. Andererseits war es dann schon, ich war auch in Paris zugucken für 5 Tage. Es war schon natürlich ein bisschen komisch so. Aber mittlerweile ist auch, das vergeht auch alles irgendwie wieder, dieses unwohle Gefühl, was man dann sich so denkt, was hätte ich anders machen müssen? Hätte ich mal da besser sein sollen?
Ja. Und hast du da schon quasi wieder neue Pläne jetzt gesetzt? Also ist auch Los Angeles ein Thema bei dir?
Ja, da können wir auch noch gleich drüber reden, was du doch so neben dem Sport machst. Aber Los Angeles ist natürlich irgendwie ein Thema. Ich meine, das gilt, glaube ich, für unsere beide Sportarten, dass halt Olympia über allem steht einfach. Das ist sicherlich in Sportarten, wenn man jetzt Radsportler wäre, der nicht Paracycling macht, dann ist sicherlich Olympia von der Priorität im Verhältnis zu einer Tour de France oder so sicherlich geringer.
Ja, definitiv.
Aber natürlich ist es bei dir auch offensichtlich, dass wahrscheinlich die Paralympics so schon dein Traum sind.
Ja.
Und so ist es natürlich bei uns auch mit Olympia. Klar, WM, EM ist cool, aber Olympia steht schon über allem. Deswegen ist natürlich 2028 schon im Hinterkopf so, aber es ist trotzdem eher jetzt bei mir persönlich so ein von Jahr zu Jahr gucken, wie lange ich auch mein Ref, da kennst du dich ja auch aus, wie lange ich mein Ref so rausschieben werde und einfach auch, wie es sportlich läuft, wie viel Lust ich darauf habe. Jetzt zu sagen, dass ich auf jeden Fall bis 2028 mache, wäre vermessen so. Aber ich finde es natürlich cool, dass du das so offen kommunizierst, weil ja, es ist nun mal, ist ja auch ehrlich von dir und es macht die Storyline sicherlich auch dann noch spannender, das zu verfolgen.
Ja, also letztendlich muss man ja schon auch sagen, dass die Entwicklung ja nicht sprunghaft ist, dass ich irgendwie bis 2027 oder Ende 26 da irgendwie meilenweit von der Weltspitze entfernt bin und auf einmal 2028 springe ich dann so aufs WM-Podest. Insofern muss man da natürlich auch schauen, ja, wie sich es entwickelt, ob es halt realistisch bleibt. Also ich bin jetzt so dieses Jahr bei den Weltcups konnte ich mich auch schon gut steigern in den Zeitfahren und bin da zweimal in die Top 10 auch gefahren. Insofern, wenn ich diese Entwicklung so fortsetzen kann, ist es, denke ich, durchaus realistisch und deswegen habe ich das für mich so auch als Ziel jetzt eben abgesteckt. Aber ja, wie gesagt, wenn es jetzt halt in 2 Jahren irgendwie oder die nächsten 2 Jahre die Entwicklung komplett stagniert, dann ist es bei mir ähnlich, dass ich auch sagen muss, so.
Ja, ja, klar.
Es ist jetzt nicht so, dass man damit irgendwie die Millionen verdient und sich denken kann, ich mach das jetzt mal noch bis 2028, sondern da muss dann irgendwie, muss schon auch die Entwicklung und so dann alles stimmen, damit man das halt so, so umsetzen kann oder daran festhalten kann. Und insofern, ja, ist das so das Ziel, aber wie sich es dann entwickelt.
Ja.
Muss man sehen.
Aber der Flo zum Beispiel aus unserem Team, der kommuniziert auch ganz offen, was heißt ganz offen, aber da ist es schon so klar, wenn der in der Sportfördergruppe bleibt bei der Polizei, dann gibt es keinen Grund für den irgendwie da aufzuhören mit. Es gibt auch wenig Sachen, die darauf hindeuten, dass er jetzt nicht irgendwie noch besser wird und der sagt ganz klar, 2028, da will er dabei sein. Ja, ist cool. Sogar in seinem Zimmer hängen sogar oder im Wohnzimmer von seiner WG, wo wir eigentlich aufnehmen wollten, hängen so Bilder schon von so 2028 Los Angeles, irgend so.
Stark.
Leute, die irgendwelche Fackeln tragen oder ich weiß gar nicht, was da drauf ist.
Sehr gut, immer schön visualisieren.
Ja, einerseits finde ich es irgendwie ein bisschen schade, dass halt Olympia so alles ist für so Randsportarten, weil ich meine, man war auch ein guter Sportler, wenn man jetzt nicht bei Olympia oder bei den Paralympics war und trotzdem halt einfach, ich meine, du bist bei WMs, Weltcups und was weiß ich was, das muss man ja auch erstmal hinbekommen. Aber andererseits ist es halt einfach so, dass das ist einfach das größte Sportevent der Welt ist natürlich. Habe ich jetzt auch wieder gesehen, als ich da war. Du warst irgendwie auch mit deinem Sponsor kurz da, aber das war vor Olympia, ne?
Das war vor Olympia, genau. Ich habe jetzt seit diesem Jahr die Europe Assistance eben als Sponsor und die hat ihren Hauptsitz in Paris. Und da war eben so der Launch dieses Sponsoring-Projekts, also da sind mehrere Athleten noch mit drin. Der war im Frühjahr. Genau, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, Mai oder April oder so.
Ja.
Und da war ich eben 2 Tage in Paris. Aber das hatte in dem Sinne nur indirekt eben was mit den Paralympics zu tun.
Ja. Du hast schon jetzt öfter erwähnt, so hier Zeitfahren und es gibt verschiedene Klassen und es gibt verschiedene Räder und natürlich gibt es ja verschiedene Disziplinen ja auch. Ja, du machst du machst Bahn und Straßen.
Genau.
Beides also, parallel quasi.
Ja, das ist natürlich erstmal so die erste große Unterscheidung. Bahn fahren und auf der Straße fahren.
Ja.
Und dann gibt es innerhalb dieser Bereiche dann noch wieder Einzeldisziplinen. Auf der Straße gibt es 2. Da ist relativ einfach. Da gibt es einmal Zeitfahren und einmal Straßenrennen. Beim Zeitfahren, kennt man vielleicht, fährt man diese Fahrräder, wo man so einen Auflieger hat, also wie im Triathlon.
Triathlon-Bikes,
so, genau, so Extensions nach vorne, dass man quasi sich so mit den Ellenbogen aufstützen kann und startet einzeln und fährt dann eben einfach gegen die Uhr. Und im Straßenrennen starten eben alle gemeinsam und es kommt dann drauf an, wer als Erster über die Ziellinie fährt. Und auf der Bahn, und das mache ich eben beides, also Zeitfahren und Straßenrennen. Und auf der Bahn gibt es, ja, also jetzt im paralympischen Bereich eigentlich vier Disziplinen. Ist momentan so ein bisschen auch, dass es sich eventuell noch was ändert oder ergänzt wird, aber jetzt momentan gibt es eben 200 Meter fliegend, 1000 Meter Zeitfahren, 4000 Meter Einerverfolgung und Scratch. 200 Meter fliegend, da fährt man quasi drei Runden, holt man erstmal Schwung und fährt dann 200 Meter so schnell man kann. Dann 1000 Meter stehender Start, also man startet aus der Startmaschine, fährt bei einer 250 Meter Bahn vier Runden so schnell man kann. 4000 Meter das gleiche, nur dass da dann, wenn es als Verfolgung auch wirklich gefahren wird, auf der Gegenseite quasi noch ein anderer startet und man quasi so versucht, sich gegenseitig einzuholen. Und Scratch ist dann quasi der Massenstart auf der Bahn. Sprich, da starten halt alle gemeinsam und es kommt auch wieder drauf an, wer als Erster über die Ziellinie
fährt. Aber nicht so mit Punkten, sondern echt nur, wer am Ende gewinnt?
Mhm. Okay. Genau, ja. Aber gibt verschiedene Modi. Also das ist dann bisher aber jetzt im paralympischen Bereich wird es noch nicht so gefahren, aber es gibt zum Beispiel auch Punktefahren, wo man dann halt Punkte sammeln kann. Oder Ausscheidungsfahren, wo immer alle zwei Runden der Letzte rausfliegt. Also da gibt es schon auf der Bahn noch deutlich mehr Modi. Aber das sind jetzt so die, die momentan eben wir fahren. Und ja, da unterscheidet man halt so ein bisschen quasi Sprinter, also Kurzzeitbereich und Langzeitbereich. Das heißt 200 Meter und 1000 wäre eher jetzt die Sprintkategorie. Und 4000 Meter und Scratch wäre dann eher Langzeit.
Ich kenne das, ich habe Tour de France Simulator oft gespielt früher und da gab es auch immer den Bahnrad-Teil halt so.
Okay.
Und da gab es auch immer diese ganzen verschiedenen Dinger und ich habe immer, diese Namen sagen mir schon noch ein bisschen was, aber ich finde die Namen sind auch ein bisschen kompliziert, dann manchmal Scratch und Omnium und aber gut, die Zeit waren
und natürlich. Und Kairin bei den Sprintern gibt es dann noch. Und
ist es das, wo der dieses Motorrad vorne wegfährt?
Ja, genau.
Ist das Kairin?
Ja, da fährt quasi erst ein paar Runden Motorrad und dann sind die so dahinter zu, ich weiß gar nicht, zu sechs oder so aufgereiht. Und dann geht das Motorrad raus und dann ist das Rennen quasi eröffnet und dann.
Also heißt, es gibt schon noch mehr Sachen, aber die sind halt nicht olympisch für euch.
Die, genau, also quasi für die nicht behinderten Sportler, die fahren das bei Olympia und wir fahren aber jetzt momentan eben diese vier Modi, wobei man auch sagen muss, also so ist es bei der WM, bei den Paralympics jetzt zum Beispiel, wird sogar nur, jetzt bin ich mir auch nicht sicher, ich glaube, da würde sogar jetzt nur 1000 Meter und 4000 Meter gefahren. Ah, okay. Also weder die 200 Meter fliegend, noch das Scratch.
Ja, und wo siehst du deine Stärken oder wo schätzt du deine Chancen gerade so am größten ein?
Ja, also dadurch, dass ich schon auf jeden Fall auf der Straße auch weiterfahren will und das halt einfach im Verhältnis zum Bahnsprinter definitiv ausdauernd ist. Ich meine, natürlich gibt es auch auf der Straße eher Sprinttypen.
Ja.
Aber da muss man sagen, das sind ja trotzdem Ausdauerathleten, die halt ein bisschen besser sprinten können als die anderen Ausdauerathleten. Ja, ja. Aber jetzt im Verhältnis zu einem Bahnsprinter ist ja ein Straßensprinter trotzdem ja quasi ein reiner Ausdauerathlet. Und nachdem ich halt in dem Bereich trotzdem oder auf jeden Fall einfach am meisten Freude so habe und da mich auch weiter verbessern will, fällt es schon mal weg, dass ich mich jetzt wirklich so auf diese reinen Kurzzeitgeschichten spezialisiere, das heißt die 1000 Meter und die 200 Meter, da sehe ich jetzt eher nicht so meine ganz große Stärke. Es schließt sich jetzt auch nicht grundlegend aus, dass man sich da trotzdem auch mit verbessert, aber mein Fokus ist schon eher das Zeitfahren auf der Straße und die 4000 Meter auf der Bahn,
okay.
Was sich halt so, sag ich mal, von dem physiologischen Anforderungsbereich am stärksten ähnelt, würde ich sagen.
Ja, ja. Wie lang sind die Zeitfahren auf der Straße so?
Die sind immer so zwischen 30 und 40 Minuten, würde ich sagen.
Okay.
Also waren jetzt meistens so gute 20 Kilometer, meine ich, so in etwa.
Ja, spannend auf jeden Fall.
Ja, das bei euch eher so, dass ihr quasi dann schon ganz klar so einfach eine Disziplin
ja,
habt, oder
ja,
so 3000 Meter Hürden oder
Hindernis, ja.
Hindernis.
Egal. Also natürlich kommt es vor, dass Leute auch mal irgendwie wechseln von den 1500 auf die 5000. Meistens ist es so, dass man umso älter man wird, umso längere Strecken läuft man. Viele wechseln dann auch irgendwann von der Bahn auf die Straße und laufen dann Marathon. Aber dass es da so wild hin und her gewechselt wird oder man alles gleichzeitig macht, ist selten. Aber es gibt zum Beispiel auch, es gab dieses Jahr eine Läuferin, Sivan Hassan aus Holland, die ist 5000, 10.000 und den Marathon gelaufen.
Oh, krass.
Und das gab es auf jeden Fall noch nie, dass eine Athletin sowas versucht hat. Und sie hat sogar zwei Medaillen gewonnen, sogar den Marathon gewonnen am Ende. Also sehr krass.
Ja.
Ich habe schon das Gefühl, dass sich auch Ausdauersport so ein bisschen entwickelt in die Richtung, dass wenn Leute richtig gut sind, so, dann kriegen die irgendwie alles so hin.
Okay.
Beim Radsport, gut, da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Zum Beispiel im Triathlon ist es ja irgendwie jetzt auch so, dass jetzt zum Teil so ein Christian Blumenfeld, der halt irgendwie bei Olympia noch in die Top 10 kommt oder ich glaube, der ist 12. geworden, macht einfach 10 Tage später oder 14 Tage später einen Ironman.
In Frankfurt, oder?
Und gewinnt den halt.
Ja.
Und wechselt dann wieder so ein bisschen zurück auf kurz lang und ich finde es schon, ja, schon interessant zu entwickeln. So.
Voll.
Beim Radsport, gut, da gibt es halt auch die Superstars, die irgendwie alles können, oder?
Ja, ja.
Verfolgst du dann auch viel halt nicht Parasport oder halt so Tour de France mäßig?
Ja, ja, schon, definitiv. Oder? Also das ist eigentlich so. Ansonsten verfolge ich Sport nicht so viel, aber Radsport ziehe ich mir schon so ziemlich.
Ja, man hat auch nicht so viel Zeit. Ich stelle mir auch immer schwierig vor, wenn man so ein riesen Radsport-Fan ist oder halt auch selber Radsport. Also da kannst du das ganze Jahr gefühlt kannst du Radsport gucken.
Ja.
Und ich meine, wenn ich schon Tour de France gucke, denke ich mir schon zum Teil, das ist eigentlich, dass ich unvernünftig viel Zeit vor dem Fernseher verbringe. So.
Ja. Ja, also wir haben jetzt tatsächlich zu Hause keinen Fernseher, deswegen so die Standardübertragungen kann ich dann immer gar nicht schauen, so außer es gibt irgendwie einen Livestream.
Ja.
Aber es gibt so eine Seite, Pro Cycling Stats heißt die, das ist eigentlich so die Ergebnisseite im Radsport, die sich da halt irgendwie etabliert hat. Und da schaue ich dann halt schon eigentlich immer so von allen Rennen mal so die Ergebnisse durch.
Ja. Ja, und bist du Team Pogacar oder Team Vinegar? Oder ist es gar nicht so ein Ding?
Ja, doch, ist schon eine super kontroverse Frage. Ich finde es schwierig, also ich finde Pogi natürlich einfach einen richtig geilen Rennfahrer und super entertaining und so und von der Ausstrahlung und so schon natürlich irgendwie sympathischer als Jonas Vingegaard, aber mir tut Vingegaard dann schon auch immer so ein bisschen leid irgendwie, dass er da dann gar so schlecht wegkommt bei vielen oder bei vielen Umfragen, sag ich mal, so Abstimmungen. Weil, ja, ich finde, der ist irgendwie halt schon auch auf seine Art sympathisch, wie er immer so zurückhaltend
bodenständig
ist und bodenständig einfach, da mit seiner Family. Aber gut, das sind natürlich auch so super oberflächliche Eindrücke, die man davon außen hat. So, keine Ahnung, wie Pogi letztendlich wirklich ist.
Ja.
Oder Vingegaard. Aber ja.
Aber du bist jetzt niemand, weil ich habe auch das Gefühl, es gibt manchmal so, die würden sich selber bestimmt so als richtige Radfans bezeichnen und nicht nur so als so Radfans wie ich, der so ab und zu mal da rein ist, die dann so fast schon wieder anfangen, so Pogacar und Van der Poel und die Superstars so ein bisschen zu haten. Weil die so sagen, irgendwie, keine Ahnung, was deren Aussage ist, aber nach dem Motto so,
es ist langweilig
so, dass die so gut sind.
Nee, das kann ich tatsächlich eher nicht so nachempfinden. Da bin ich schon, ich finde es schon auch immer sehr unterhaltsam, wenn irgendwer einfach richtig dominant Rennen gewinnt. Und ja, ich kann schon in gewisser Weise irgendwie nachvollziehen, wenn, oder sehe den Punkt, wenn Leute halt sagen, oh, das macht es irgendwie langweilig. Aber muss ich sagen.
Aber die kann ja auch nichts dafür. Nicht. Soll er langsamer den Berg hochfahren, damit es
spannend
ist.
Genau, das sind ja dann so bei der Tour, wenn dann irgendwie gesagt wird, so, ah ja, jetzt wird der Kierig, jetzt hat er schon 5 oder 6 Etappen gewonnen, der soll mal jemand anderen.
Der soll mal den vorlassen, den Vinegaard jetzt.
Nein. Nee, das ist auf jeden Fall Quatsch.
Ich finde es interessant, wie dann so, weil wenn man jetzt so zurückguckt auf so, keine Ahnung, Radsport vor 10, 20, 30 Jahren, da hat man ja auch diese Stars und die werden ja so vergöttert und Da gibt es ja diese großen Namen, so, ich will die jetzt nicht aufzählen, weil ich dann bestimmt mich blamiere damit, wer das ist, aber und dann gibt es solche Stars jetzt zu unserer Zeit und dann werden die eher so ein bisschen so kleingeredet oder so, wo ich mir denke, so, Alter, erstmal würde ich sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Pogacar oder ein Van der Poel gedopt sind, ist viel geringer, als dass die Radsportler vor 20, 30 Jahren gedopt sind. So, ich will die jetzt nicht, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob sie jetzt sauber sind, so, aber einfach die Wahrscheinlichkeit, muss man sagen, ist geringer. Und
einfach weil auch engmaschiger getestet wird,
genau. Und so, meinst du, oder? Ja, vor allem, ich meine, früher gab es ja nicht mal Out-of-Competition-Testing und so, also dass da du dann machen konntest, was du wolltest im Trainingslager, in den Pyrenäen oder was weiß ich, wo, ist ja schon offensichtlich. Und da wurden die ja so abgekultet, die ganzen Radler, also die Leute sind ja immer noch riesen Jan-Ulrich-Fans, was ich auch verstehen kann und so. Und jetzt aber irgendwie finde ich es komisch, dass man dann so ein Van der Poel und so, so ein bisschen, finde ich ein bisschen komisch.
Ja,
ist beim Laufen auch nicht anders, so zum
Teil. In anderen Nationen ist da der Kult teilweise schon auch nochmal ein bisschen anderer.
Ja, okay.
Ja, ich weiß nicht, vielleicht wenn wir jetzt in Deutschland mal wieder so einen richtig krass dominanten Fahrer hätten, dann wäre es
halt,
vielleicht auch nochmal anders. Ja. Das ist halt, insofern, das ist natürlich nicht so 1:1 vergleichbar, weil damals eher es halt so war, dass wir mit Jan Ulrich jemanden auch, also einen Deutschen quasi hatten.
Ja.
Und jetzt so in Belgien ein Remco oder so, die werden sicherlich, also gut, ich will jetzt nicht sagen vergleichbar, keine Ahnung, habe ich jetzt keine Parameter irgendwie anhand derer ich sagen könnte, ob es vergleichbar ist oder nicht, aber die werden sicherlich schon auch krass gehalten. Und wenn wir jetzt meinetwegen bei Red Bull Bora auf einmal irgendeinen deutschen Fahrer hätten, der auch super dominant ist, weiß nicht, jetzt wenn sich Lipowitz vielleicht da...
Hast du da Insights? Kommt da jemand?
Der
ist Lipowitz? Ich kenne ihn nicht.
Der ist jetzt halt, also Roglic hat ja jetzt die Vuelta gewonnen und da war halt Lipowitz, ein junger deutscher Fahrer von eben Red Bull, maßgeblich als Helfer so mit dran beteiligt und ist auch selber noch in die Top Ten gefahren, ich glaube Siebter geworden oder so. Also insofern, schon auf jeden Fall.
Okay.
Starker Fahrer. Aber war jetzt nur so ein Beispiel, dann, wenn der jetzt halt sich da weiterentwickelt, dann könnte es ja vielleicht auch sein, dass, dass da der Hype dann in Deutschland wieder größer wird.
Aber erlebst du an sich nicht schon auch, dass der Hype von Radsport irgendwie gerade in den letzten Jahren schon auch in Deutschland so wieder größer geworden ist?
Ja, definitiv. Also so vom Gefühl her würde ich sagen, dass es so ein bisschen mit Corona angefangen hat, wo dann viele einfach für sich Radfahren entdeckt haben und dann
wo auch die ganzen Radshops leer gekauft wurden.
Genau. Und dann zum einen natürlich einfach der Radsport oder Radfahren als Freizeitaktivität einen Riesenboom erlebt hat. Und damit dann aber schon so ein bisschen auch wirklich der kompetitive Rennradsport sich jetzt sicherlich auch da nochmal ein bisschen mehr ins Rampenlicht gerückt hat. Ja, und halt irgendwie das so ein bisschen wieder so schon einfach zu so einem Trendsport auch geworden ist. Gell? Also würde ich jetzt sogar fast sagen, dass beim Laufen auch ähnlich ist, dass es eher wieder so Laufgruppen gibt und das halt nicht mehr so als...
Ja.
Also so, dass es auch so ein bisschen die, in die stylische Mode-Schiene
wieder geht. Es geht halt eher so ein bisschen darum, dass halt, ich glaube, was du meinst, dass halt so jüngere, auch so ein bisschen alternativere Leute einfach Laufen für sich entdeckt haben und das eben
ja, und das dementsprechend halt auch cool auch finden.
Mit Style
also dann,
und
genau,
so,
also dass es dann halt bestimmte Marken gibt, die man vielleicht dann cool findet oder schnelle Brillen, die ja sowohl das Laufen als auch den Radsport als Markenzeichen so verbinden vielleicht.
Oder Chiago macht Songs über Tour de Berlin, über Jan Ulrich oder was weiß ich. Ja,
ja genau. Also, ja, ist sicherlich schon wieder so Trendsport.
Ja.
Oder entwickelt sich dahin.
Ja. Und
ihr habt ja auch vor, ein Radrennen zu veranstalten, habe ich irgendwo mal, ich glaube auch in dem Podcast habt ihr darüber gesprochen, oder?
Ah ja, gut. Das war die, immer wenn wir Tour de France gucken, sind wir so voll so, oh mein Gott, wir müssen das und das machen, wir müssen mal hier Radzeitfahren machen, wir müssen... Da wollten wir, glaube ich, wir wollten zwei Teams machen und
ja, ich habe nämlich gedacht, weil ihr habt dann auch noch so drum überlegt, so, wir brauchen noch jemanden und da habe ich mir schon gedacht, also ich würde da gerne eine Wildcard beantragen.
Habe ich nicht sogar deinen Namen gesagt vielleicht? Ich weiß nicht mehr. Ja, wir haben da den Claudio vor allem, der immer sehr vorangeht, unser Triathlet mit Ideen, die aber dann nicht umgesetzt werden. Ja, wir haben auch schon überlegt, also... Wir wollen auf jeden Fall jetzt natürlich wieder mit den Videos starten und so und so auch uns ein bisschen weiterentwickeln von, wir haben es jetzt sehr gut geschafft, dieses Jahr regelmäßig so einfach alle Rennen zu zeigen, viele Trainingsinsights zu geben, aber ja, die Videos waren so ein bisschen, ja, wiederkehrend einfach. Also wir haben jetzt alles schon gezeigt. So. Mhm. Und deswegen überlegen wir schon so, was wir so machen können und würden da auch mit Radfahren voll gerne was machen, weil wir da eigentlich alle Bock drauf haben. Aber ich finde Radfahren irgendwie schwierig auch videografisch zu begleiten. Mhm. Das kennst voll. Du ja sicherlich ja, ja. als Problem, weil ich meine, im Laufen, wenn wir da irgendeine Runde laufen oder so, da stellen wir halt jemanden hin und im Radfahren
ja, man ist halt super schnell vorbei und wenn, hat man halt auch immer nur quasi so Aufnahmen, wo man einmal kurz die Kamera mitzieht.
Ja.
Aber man bräuchte halt eigentlich mal jemanden, der im Auto hockt oder so.
Ja, das wär's.
Oder GoPros. Ja. Onboard-Kameras.
Ja.
Ich habe leider beim Franken 9000. Verloren,
hab ich gesehen, ja.
Beim Franken 9000 habe ich meine leider gecrashed. Das ist ja hier auch in Erlangen so ein Ultra-Cycling-Event quasi.
Ja.
Und da habe ich auch ein Video drüber gemacht. Und
vielleicht sollten wir uns bei sowas auch mal sehen lassen.
Ja, mach das mal.
Ja.
Hier, ich weiß nicht, macht ihr manchmal so Leistungsdiagnostiken?
Ja, also das IQ Move kennen wir auf jeden Fall auch.
Ah, okay,
auch.
Genau, da ja, weil da
wir auch schon
ja,
öfter.
Perfekt, die weil da das, ne? ist ja quasi der, also der Peter, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, der mich quasi sowohl zum Paracycling gebracht hat, als er jetzt auch mein Trainer und ja mittlerweile, also das, wie der sich da ins Zeug legt, ist echt Wahnsinn. Macht da auch fast so ein bisschen Manageraufgaben und so für mich und der organisiert eben da jetzt auch seit 3 Jahren oder so dieses Franken 9000. Wo es halt eben in der Fränkischen darum geht, richtig eine schöne große Runde mit vielen Höhenmetern zu drehen. Und da, wenn ihr mal Bock drauf habt, auf jeden Fall.
Aber das war jetzt im Juni oder Juli oder sowas, ne?
Genau, ja.
Und du hast dann deine GoPro verloren, darauf warst du eigentlich hinaus. Ist die jetzt echt komplett kaputt so?
Ja, ja, die war dann komplett kaputt, ja.
Hattest du die in der Hand gehabt oder so?
Nee, ich hatte die an sich quasi unterm Wahoo, also unterm Radcomputer, an so einer Halterung. Und ich kann mir bis heute auch nicht erklären, wie es die da rausgehauen hat.
Okay, also, krass.
Das war quasi so eine Abfahrt.
Da muss man aufpassen, weil das machen wir eigentlich auch oft, ja.
So eine Abfahrt, wo es schon ziemlich ruckelig so war. Und auf einmal hat es die einfach abgefetzt. Ja,
scheiße.
Ja, war ärgerlich. Aber zumindest konnte ich die Speicherkarte retten. Dann.
Ah ja, die Aufnahme war noch da.
Die Aufnahme bis zu dem Zeitpunkt war noch zu retten.
Ja. Ja, also wenn du da Videoideen auch für uns hast, so. Wir haben überlegt, halt auch was mit so Strava-Segmenten, sind ja auch natürlich ein Ding im Radsport.
Ja.
Ob wir so versuchen sollten, so quasi Läufer versuchen, so Segmente zu holen, mäßig was zu machen. Aber ich glaube, wir würden ganz schön versagen vielleicht. Aber ich kann es immer nicht einschätzen. Am Ende wären wir halt auch gar nicht so schlecht darin, so 2-3 Minuten halt voll hart zu fahren. So.
Ja.
Bist du dann so ein Segmentjäger oder
nee, ist tatsächlich das nicht so dein gar nicht Ding? So.
Du bist also, zu gut darin, ne? Du hast es nicht nötig.
Nee, so würde ich es jetzt nicht sagen. Also was da teilweise für Leistungen auf den Segmenten hier so in der Region gefahren werden, ist schon brutal. Wir haben eine so eine Trainingsgruppe, die Dranbleiber, auch wieder
ein Projekt,
täglich,
oder was?
Täglich grüßt das Multi, auch wieder ein Projekt von Peter.
Das verstehe ich, also davon habe ich schon gehört auch.
Mhm.
Das verstehe ich aber nicht so ganz.
Ja, also die Idee war damals, glaube ich, einfach, als es gestartet hat, dass viele Trainingsausfahrten sich ja schon immer eher so nach den Langsameren richten, was ja auch erstmal ein gutes Grundprinzip so ist, dass man da irgendwie jeden mitnehmen will.
Ja.
Aber dass halt das dann so ein paar schnelle, starke Rennradfahrer da in seinem Dunstkreis gab, die gesagt haben, ah Mensch, eigentlich wäre doch mal cool, wenn wir einfach so eine richtige Ballerrunde machen.
Hm.
Und dann wurde der Spieß quasi umgedreht, dass es darum geht, halt da dran zu bleiben. Deswegen Dranbleiber.
Ah, wild.
Und wenn man halt eben es nicht schafft, dran zu bleiben, dann wird auch nicht gewartet, sondern fährt man halt alleine heim. Und da gibt es jetzt eben seit diesem Jahr auch eine feste Runde, die wir da immer so Richtung, von Nürnberg aus quasi Richtung Langenzenn so grob da hinten rausfahren. Und da wird dann eben einfach 50 Kilometer richtig schnell gefahren. Und da genau gibt es halt jetzt dann mittlerweile auch so ein einheitliches Trikot und so von den Dranbleibern. Und da zum Beispiel ist es schon immer mal wieder so, dass wir auch irgendwo durch Segmente dann durchfahren, wo man dann halt in den...
Und schnell genug ist.
Zumindest mal in den Top 10 irgendwie mit drin ist.
Oder da gehst du irgendwie dann auch... Quasi fährst du extra hin und fährst dann mit denen da die Runde.
Ja, war wahrscheinlich das Video, auf das du jetzt da
Ich sehe auf Strava, nennst du halt deine Einheiten auch immer irgendwie so.
Ja, genau. Also quasi an sich gibt es mittwochs immer die Dranbleiberrunde. Das ist dann jetzt seit diesem Jahr auch eben immer diese gleiche Runde. Da fahre ich dann halt hin, dann treffen wir uns da, fahren wir diese Runde und jeder fährt wieder heim. Oder halt, wenn man abreist, fährt man schon früher allein wieder heim. Und dann hatten wir aber einmal es eben auch so gemacht, dass wir zum Moritzberg gefahren sind. Das ist hier quasi auch ja, bei Nürnberg halt so ein ziemlich bekannter Anstieg und ein super umkämpftes Segment. Und sind halt dann da quasi einmal als Gruppe so schnell wie möglich hochgefahren und haben versucht, das Segment zu holen. Hat nicht geklappt. Am Ende war ich, glaube ich, also ich bin quasi dann als Letzter noch, wurde dann abgesetzt und habe halt dann versucht, da noch so schnell wie möglich.
Die haben für dich angefahren, genau.
Und bin aber, glaube ich, dann ja gerade noch so in die Top 10 gefahren oder so. Aber das ist schon, also deswegen da zu behaupten, dass ich zu gut bin für Segmente,
ja,
gut. Das
kann ja, man aber so ich würde ja trotzdem, glaube ich, eher sagen, dass Leute, die, ich meine, du hast ja einfach einen Trainingsplan, du willst zu Olympia, so, du hast jetzt nicht so viel Zeit dir, und ich glaube, ja, es gibt Leute, die halt als Ziel haben, Segmente so zu holen, das wollte ich eher damit sagen.
Ja, ja, ist ja auch irgendwie ein cooler Ansporn,
cool,
gerade wenn
voll.
Man so halt auch jetzt zum Beispiel nicht so Lust hat, Rennen zu fahren oder so, aber eigentlich trotzdem schon Freude so am Vergleichen und an der Competition hat, dann ist es ja eine gute Möglichkeit, sich halt da einfach selber im eigenen Training anzuspornen.
Ja.
Aber ja, wahrscheinlich, wenn man da irgendwie regelmäßig selber Rennen fährt, dann ist da der Ansporn vielleicht nicht so groß, weil man sich dann eher auf die tatsächlichen Rennen fokussiert. Aber gibt sicherlich auch anders. Also gibt sicherlich auch jetzt so im Trainingslager von den Profiteams oder so, da haben die sicherlich auch mal Bock irgendwo auf Mallorca oder so.
Ist ja auch geil, dass die alles Rava haben. Also
bekanntes viele, Segment sich zu holen oder anzugreifen.
Aber du sagst, aber Moritzberg heißt der, oder was?
Genau, ja.
Aber wie lang ist der? Haben wir da was zu melden? Das ist nicht so, ne?
jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, das war so um die 10 Minuten oder so.
Oh, das ist zu lang, glaube ich.
Ja, boah. Also plus minus 1-2 Minuten. Ich weiß es gerade nicht. Müssten wir jetzt
Problem ist halt, glaube ich, wenn wir so Segmente holen wollen würden, müssten es schon Bergauf-Segmente sein, weil wir... Ich glaube, ich hätte auch zu viel Angst irgendwie bei irgendwelchen Ebenen, beziehungsweise unsere Räder sind, glaube ich, auch viel zu scheiße, ich meine, um da richtig schnell zu fahren. So.
Ja,
müsste schon bergan sein, aber dafür sind wir auch wieder zu schwer und so. Also es ist, am Ende lassen wir es doch sein. Ja, vielleicht.
Aber an sich kenne ich schon auch die Problematik, dass man, ich meine, jetzt bei euch finde ich es auch richtig cool, dass ihr quasi so als Team ja irgendwie einfach mehrere Charaktere seid und mal zeigt der so ein bisschen seine Renneinblicke und mal irgendwie der andere. Aber trotzdem hat man halt dann irgendwie so das Gefühl, okay, ich habe jetzt eigentlich alles erzählt. Also ist ja bei mir auch so, bei den Rennen denke ich mir auch so, ja, okay, ich fahre halt dahin, wärme mich auf. Der Ablauf ist natürlich immer der gleiche. Insofern, wenn ihr da, also wenn wir da mal coole Ideen finden, können wir auch gerne mal was zusammen machen.
Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass wir da nochmal auf dich zurückkommen vielleicht auch. Aber jetzt, wie gesagt, gerade eben müssen wir erstmal gucken, dass wir überhaupt wieder so regelmäßig da irgendwie reinkommen. Wir haben auch noch total viele Videos und so, die wir eigentlich noch veröffentlichen können. Aber jetzt ist an sich ja die perfekte Zeit für uns, Rennradfahren zu gehen, weil in der Saison schaffen wir es halt immer nicht. Also alles bis August ist halt schwierig so.
Ja.
Und deswegen ist jetzt eigentlich die perfekte Zeit, da irgendwie ein bisschen kreativer zu werden.
Also die letzten Sonnenstrahlen noch ausnutzen, um mal auf
Kommjagd
zu gehen.
Vielleicht, vielleicht. Und ja, ich meine, natürlich ist auch immer die Hoffnung, ich meine, das kennst du ja sicherlich auch, so dass man halt irgendwie schon auch so ein bisschen neue Zuschauer gewinnen möchte. Und dann braucht man natürlich auch immer den richtigen YouTube-Titel und das Thumbnail und alles und so. Und da, ja,
vielleicht. Seid ihr da so auch so drin, dass ihr dann analysiert, okay, welcher Titel hat jetzt gut? Gibt ja auch, glaube ich, so die Strategie, dass man sogar dann irgendwie den Thumbnail nochmal ändert oder so?
Ja, das ist neu. Das kenn ich noch gar nicht, dass man das kann. Das habe ich letztens auch irgendwo gesehen. Aber das machen wir auf jeden Fall nicht. Also wenn wir einmal einen Titel oder Thumbnail haben, dann lassen wir das natürlich auch.
Also da kann man ja, glaube ich, in die Analytics auch ganz schön eintauchen und dann schauen, zu welcher Tageszeit sind die aktiv.
Fall. Und ich meine, das ist bei dir doch auch voll interessant, weil du hast ja manche Videos, die schon offensichtlicherweise halt vielen Leuten vorgeschlagen wurden oder auch mit aufgeklickt haben.
Ja.
Mit einfach... Es ist immer schwierig zu sagen, was ist ein guter Titel und was ist ein gutes Thumbnail, weil...
Voll. Und irgendwie so ein bisschen, also mir so ein bisschen fehlt mir da schon auch noch so der Clou, um dann schon vorhersagen zu können,
ja, ja,
quasi das wird jetzt bestimmt gut performen, das vielleicht ja nicht so oder was könnte ich anders machen. Also ein bisschen Ratespiel ist schon noch, aber ja, es stimmt, also die Diskrepanz der Klicks auf die Videos
ja
oder die Differenz quasi, so besser gesagt, ist schon relativ groß. Also
ja,
teilweise halt paar tausend Klicks und irgendwie so ein Video hatte ich, glaube ich, eben zu diesem Besuch in Paris da, was wir vorhin angesprochen haben mit dem Launch von dem Sponsor-Projekt, das hatte halt irgendwie, ich weiß nicht, das hat, glaube ich, gerade mal jetzt 100 Aufrufe ja oder so, wo man sich dann immer so fragt, so, hä, wie kommt es quasi, dass
ja, ja,
das eine irgendwie
ja, ja,
so gar nicht
geklickt wird.
Das
kennen wir natürlich
und,
auch.
Na.
Aber ich finde, ja, man checkt schon mit, dann halt irgendwann so ein bisschen, in welche Richtung es halt so gehen sollte. Und es ist halt immer ein Chrom, weil man will jetzt ja auch nicht so clickbaiten, ne?
Ja,
aber
ja,
andererseits
voll.
Muss man halt konkurrieren mit extrem schnelllebigen TikTok, Instagram Reels und anderen einfach Dingern, die halt die Aufmerksamkeit auch nur innerhalb von 10 Sekunden wollen. Und das ist echt, wir sind da auch immer so ein bisschen hin und her gerissen, was wir wollen so, aber...
Auf welchen Kanälen seid ihr alles aktiv? Also YouTube,
also, ja,
Instagram?
YouTube, Instagram, Podcast halt
Podcast,
natürlich auch.
Okay, ja, Spotify.
Da muss ich auch überlegen, welcher
oder
Titel, aber da kennt man auch immer schon manche Aufs und Abs und so. Aber ja, ich glaube, wir laden ab und zu die Insta-Reels auch bei TikTok hoch.
Okay, ja.
Aber ja, wir mal gucken, wir haben uns vieles vorgenommen, was wir auch noch besser machen wollen.
Ja.
Aber grundsätzlich finde ich immer, dass wir können ja auch ein bisschen clickbaiten, so du auch, weil ich meine, wir machen ja was Gutes, denke ich mir halt auch immer so. Es gibt ja Influencer, die machen halt Scheiß-Content
ja,
und
find,
clickbaiten und
also,
wir wollen Leute zum Bewegen animieren. Ich finde, wir haben da schon auch das Recht ein bisschen.
Ja, man muss ja auch jetzt nichts erzählen, was irgendwie überhaupt nicht der Wahrheit entspricht,
ja,
aber
ja, ja.
Ja, wenn man halt das so ein bisschen zuspitzt oder
ja,
so jetzt wie zum Beispiel, wenn ich da gestürzt bin,
ja,
natürlich schreibe ich halt in
ja
einen Titel rein, dass ich gestürzt bin.
Ja.
Also wenn da irgendwie jemand
ja
schon die Chance hat, dass es ein bisschen was Spektakuläres haben könnte, der Thumbnail oder so, dann
ja
versucht man natürlich schon, das zu nutzen, das stimmt.
Ich habe beim Radfahren jetzt auch eben durch diesen so ein bisschen Hype, der gerade so ein bisschen da war, oder auch einfach durch die Tour de France so gefühlt jedes Jahr ja kommt, schon auch das Gefühl, dass so einfach so Radfahrvideos von Leuten, die einfach in auch möglichst großen Feldern einfach ein normales Straßenradrennen fahren, ja zum Teil echt gut ankommen. Und wenn dann, glaube ich, halt der Titel stimmt und dann hast du am besten noch so ein Bild, wo du in einem ganz engen Peloton fährst
ja, ja,
und dann schreibst du noch irgendwas.
Und es sieht so aus, als würden sich vor dir gerade
ja
schon so die Reifen berühren oder
ja,
genau, die Leute würden gegeneinander fahren.
Also
oder so.
Das habe ich das Gefühl, dass das da die Leute halt draufklicken würden so und ich finde, die Videos sind ja zum Teil auch voll cool. Ich gucke mir dann auch manchmal Videos an von Leuten, die ich noch nie gesehen habe, wie die da irgendwie irgendwelche Amateurrennen fahren und dabei erzählen, welche Attacke sie jetzt mitgehen und welche nicht und so.
Ja.
Ich glaube, da wirst du dann auch, da wirst du auch noch, da wirst du auch noch
ja,
durch die
jetzt,
Decke gehen. Oder?
Nachdem jetzt meine GoPro dann
ja, ja gut,
da gecrashed war, bin ich von so In-Race oder
Onboard-Footage ja
erstmal wieder abgerückt.
Ja.
Ich hatte im Frühjahr, habe ich mal irgendwann tatsächlich mal versucht, so bei einem Rennen eben genau das zu machen, also mit der GoPro
ja
mitgefilmt und dann so im Nachhinein analysiert, okay, hier habe ich mir das gedacht, da
ja
ist das passiert. Aber ist auch
ist
bei dem einen
erlaubt?
Video geblieben.
Also scheinbar ist es nicht verboten.
Ja, doch, ich glaube, bei offiziellen UCI-Rennen ist schon verboten eigentlich.
Okay. Aber
also es
ich
gibt
find,
dann von
ja
VeloView oder so hieß es, gab es quasi so offizielle Onboard-Kameras, wo man auch dann immer mal auf YouTube
ja
so Content quasi sieht. Irgendwie Final Kilometer
ja, ja
auf bla bla bla.
Ja, ja.
Wo man dann halt auch sieht, wie eng das da eigentlich alles ist
ja
und wie die sich gegenseitig anschreien, dass sie aus dem Weg gehen und so. Aber das waren quasi so offizielle Kameras. Und ansonsten ist es eigentlich bei so Rennen eher nicht erlaubt. Jetzt bei so Jedermann-Rennen oder so.
Ja.
Oder Radmarathons. Ich glaube, da gibt es eigentlich dazu
ja
eher kein
ja
Regelwerk.
Ich finde es bei dir auch interessant, dass du. Also ich bekomme es natürlich jetzt auch nicht alles perfekt mit, aber so als Außenstehender, wenn man so deine Videos ab und zu guckt oder auf Instagram, dann kommt es halt immer so rüber, als würdest du zum Teil, fährst du halt irgendwelche Dorfstraßenrennen, dann fährst du aber wieder auch irgendwelche Weltcups, dann kommt eine WM, dann kommt wieder so ein Dorfstraßenrennen ja. und so. Dann kommt ja. eine bayerische Meisterschaft mal, wo du dann plötzlich mit sau vielen und so.
Ja.
Also wie sieht da so dein Wettkampfjahr aus?
Ja, genau, also es gibt quasi dann so die wirklich großen Paracycling-Rennen, wo ich mit der Nationalmannschaft am Start bin.
Ja.
Das sind dann eben die Weltcups, WM, da war ich jetzt zum Beispiel im März in Rio de Janeiro auf der Bahn oder letztes Jahr in Glasgow oder dann eben, genau, Weltcups habe ich gerade schon gesagt. Das sind also wirklich so die größten Events.
Ja.
Und dann gibt es meistens noch so ein bisschen kleinere Rennen auf ja, deutscher oder dann auch eben sogar bayerischer Ebene, also bayerische Meisterschaft,
ja.
deutsche Meisterschaft oder da halt dann Trainingsrennen. Und aber im Paracycling. Und dann nutze ich halt immer mal wieder auch normale Amateurrennen als Trainingsrennen,
ja.
einfach um halt die Rennbelastung ja. Auch trotzdem reinzubekommen, weil die Paracycling-Events natürlich schon ziemlich überschaubar sind, so
ja,
die Anzahl,
ja, logisch,
die es da so übers Jahr verteilt gibt. Und dementsprechend bin ich dann halt zum Beispiel hier, wenn es in der Region, also in Bamberg waren jetzt zum Beispiel dieses Jahr zwei Stück oder am 3.10. ist in Nürnberg oder in Schwabach vom RC Happersdorf, von meinem Verein, quasi auch ein Kriterium, das Schwabacher Stadtpark-Kriterium. Genau, und dann fahre ich da halt quasi in der Amateurklasse mit. Und das
da fährst du dann aber auch mit Leuten halt ohne Handicap quasi.
Genau,
also,
ja. Also das ist dann quasi, das dann hat dann nichts mit Paracycling in
ja.
dem Sinne zu tun. Nutze ich eben einfach da als
Trainingszweck.
Ja. Und gerade weil ich jetzt halt ja in einer der oder in der am wenigsten eingeschränkten Klasse bin, ist es schon so, dass ich natürlich mit ja einfach dem riesen Volumen an Training, was ich da auch eben betreibe, natürlich trotzdem die Lücke schon schließen kann
ja,
zu
klar.
Amateuren, die vielleicht auch einfach gar nicht die Ressourcen und die Mittel haben, dann so viel zu trainieren.
Ja.
Wie ich, weil die es eben wirklich nur als Hobby machen.
Ja.
Genau, insofern kann ich dann da schon mitfahren und ist auch mein Ziel, quasi mich da parallel auch weiterzuentwickeln und vielleicht sogar dann irgendwann bei den Elite-Amateuren, also eine Stufe weiter oben, noch zu fahren.
Einfach. Ist das dann so ein Art Ligensystem oder? Ich meine, du bist ja,
ja
in so einem Drahtteam.
Genau, also ich bin an sich
ja.
in einem Verein, also
ja.
in dem RC Happersdorf.
Ja.
Da fahren wir aber jetzt selten so Rennen wirklich als Team, muss man sagen, wo jetzt dann irgendwie klare Rollenverteilung ist und wo dann gesagt wird, okay, du fährst heute an, du bist der Sprinter,
ja,
oder,
ja.
sondern da fährt halt dann jeder so ein bisschen für sich.
Ja.
Und da wäre halt schon ist natürlich cool und für meine Leistungsentwicklung sicherlich gut, wenn sich da das vielleicht auch ergeben würde, dass ich halt doch dann wirklich mal auch in einem Team fahre, weil ja, das Leistungsniveau bei mir in der Klasse in der C5 einfach mittlerweile so brutal hoch ist, dass die teilweise sogar in Kontinentalteams fahren. Also das ist
ja,
eigentlich so Drittklassik.
Das ist Wahnsinn natürlich, ja.
Quasi, ja, wo die quasi Bundesliga fahren und kleinere Rundfahrten und so.
Ja.
Und ja, wenn ich da mithalten will, dann muss ich da letztendlich
ja.
Den Schritt mitgehen.
Ja.
Und genau. Aber also wenn ihr mal Bock habt, Rennen zu fahren, da reinzuschnuppern. Schwabacher Stadtparkkriterium am 3.10.
Am
und selbst wenn
3.10. ist natürlich auch der in Nürnberg, der irgend so ein großer Lauf. Aber
ja, alle nutzen den Feiertag.
Ja,
jede Veranstaltung. Aber dann.
Aber Kriterium heißt immer, man fährt auf so einem Rundkurs einfach mehrere
genau,
Runden.
Genau, ja.
Ne?
Mehrere Runden und.
Dann am Ende gewinnt der, der ganz vorne ist.
Ja, nee.
Oder?
Tatsächlich ist der Kriteriumsmodus eben so, dass man immer Punkte sammelt.
Ah, okay.
Also alle 5 Runden.
Ah, ja.
Gibt es für den ersten 5, für den zweiten 3, für den dritten 2 und für den
ja,
vierten
okay.
1 Punkt, glaube ich. Und in der letzten Runde, also beim Zielsprint, dann doppelte Punktzahl.
Ja.
Und dann gewinnt am Ende der mit den meisten Punkten.
Ja, es ist, die Angst ist halt leider echt da. Wenn ich allein schon
ja,
mit, in der Gruppe fahre mit mehr als 4 Leuten, ne, da habe ich schon ein bisschen Angst, eng Windschatten zu fahren. So. Und bei dem Kriterium stelle ich es mir noch 10-mal schlimmer vor.
Dann machen wir als als Proberennen quasi, machen wir hier euer
unser
Running Gags
ja.
Rennen mit irgendwie 3 Zweierteams oder so.
Ja.
Und dann seid ihr, wisst ihr, was auf euch zukommt, seid vorbereitet und könnt
ja.
am 3.10. in Schwabach starten.
Ja, ja, mal schauen, wie da jetzt die Motivation ist, weiter hier am Rennradfahren dran zu bleiben. Meine ist auf jeden Fall da so. Aber es gibt jetzt auch schon mal die ersten, jetzt hier mit Fritz will Marathon laufen, in Frankfurt in 1,5 Monaten. Der sagt dann auch so jetzt wieder, wenn ich frage, wollen wir Rennrad fahren oder laufen gehen, sagt er dann, nee, er muss laufen und
naja,
so.
Okay, ja.
Aber ja, mal schauen, wie wir da weiter reingehen. Ich bin jetzt mit Claudio mit einem Rennrad aus Kroatien zurückgefahren.
Oh, cool.
An 4 Tagen. Also meine Rennradform ist eigentlich, glaube ich, gut so.
Ja.
Aber ich glaube, also ich bin halt noch nie, meine längste Tour davor war 100, irgendwie 10 Kilometer und da mussten wir an den ersten beiden Tagen 230 Kilometer fahren und das war...
Jeweils an jedem Tag?
Ja.
Boah,
und das war schon grenzwertig.
Aber
ich habe es irgendwie überlebt und ich hoffe jetzt, dass dementsprechend meine Form gut ist, aber weiß ich auch nicht, ob das so funktioniert mit der Radform.
Ja, doch, bestimmt.
Na?
Viel hilft viel.
Weil danach hat mein Po so weh, dass ich erstmal eine Woche lang nicht mehr auf dem Fahrrad saß.
Ja, das aber war jetzt ja. Dann die Zeit für das die Superkompensation quasi und jetzt.
Ja, wir schauen mal, wie wir da weitermachen. Mountainbiken gehst du nicht, oder?
Nee.
Ja.
Nee.
Das heißt, du fährst den Winter auch dann viel draußen, wenn es geht.
Ja, genau. Also oder entweder auf halt der Rolle. Oder draußen. Ich habe auf meinem Trainingsrad habe ich jetzt so 30 mm Allroad-Reifen drauf. Das heißt, ich kann schon mal so auch Schotterweg oder durch den Wald oder so ein bisschen fahren. Aber so für richtig verschneite Waldwege oder so taugt es nicht.
Klar. Das ist klar. Und jetzt heißt es, es gibt noch jetzt 1-2 Rennen und dann ist die Saison quasi vorbei für dich, oder was?
Genau, ja, dadurch, dass ich ja auch auf der Bahn fahre,
ist dann vergessen.
Eigentlich so fließender Übergang. Also so meine Saisonpause hatte ich dieses Jahr eigentlich so ein bisschen vorgezogen, eben weil ich bei den Paralympics nicht dabei war, dann hat sich das ganz gut ergeben, dass ich dann da in dem Zeitraum quasi meine Hauptsaisonpause so vorziehen konnte. Die macht man ja sonst im Radsport eher so Ende Oktober, November oder so. Und genau, dementsprechend fahre ich da jetzt noch auf jeden Fall das Schwabach-Rennen eben und ansonsten geht es dann eigentlich auch schon wieder auf die Bahn. Nahtloser Übergang.
Okay. Wo ist eigentlich die nächste Bahn von hier?
Also die nächste, auf der man wirklich gut trainieren kann, sage ich mal, die überdacht ist, ist in Augsburg.
Ah ja.
In Nürnberg gibt es eine offene, also quasi wirklich komplett
Outdoor,
ohne Überdachung, Outdoor um so einen Fußballplatz quasi rum. Das ist eine 333 Meter Bahn. Und ansonsten sind wir für die offiziellen Trainingslager von der Nationalmannschaft immer in Frankfurt-Oder. Also da ganz weit im Osten, direkt an der Grenze. Genau, da ist halt der so ein Stützpunkt.
Ja.
Olympiastützpunkt Brandenburg.
Genau. Und in dem Kader bist du jetzt auch noch safe weiter drinne, weil du gut genug warst und alles.
Ja, also
ja.
An sich habe ich schon da eigentlich eine relativ sichere Zusage bekommen, dass ich nächstes Jahr wieder mit dabei sein darf quasi. Genau, aber so quasi die ganz harten Kriterien, die jetzt nötig wären, damit ich 100% sicher dabei bin, habe ich nicht erfüllt. Und dadurch, dass ich aber auch quasi noch im Nachwuchskader bin, ist da halt ja natürlich ein Spielraum, dass man
das
sagt, okay,
ist
ja eigentlich, bei mir geht es ja gerade darum, dass ich halt meine Perspektive oder mein Potenzial sich erst entwickeln muss, weil ich jetzt für Ausdauersport einfach noch nicht so lange dabei bin. Also das Radfahren lebt halt einfach von den Trainingsjahren und Trainingskilometern, die man da so über Jahre hinweg gesammelt hat. Und dementsprechend, ja, werde ich da wohl trotzdem auch nächstes Jahr wieder dabei sein dürfen.
Na, genau. Das ist doch gut wahrscheinlich, ne?
Ja.
Ja, ich glaube.
Hoffentlich.
Dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg noch bei den Rennen.
Ja, dankeschön.
Und mal gucken, ob wir ein YouTube irgendwie was hinbekommen.
Eine YouTube-Collab.
Ein YouTube-Collab. Ja, wir werden sehen, ne? was so die nächsten Wochen und Monate ergeben.
Ja, auf jeden Fall.
Aber
sind bei euch denn jetzt irgendwie irgendwelche Läufer, hast du gerade schon gemeint, geplant?
An sich sagt man halt immer so, nee, eigentlich haben wir gerade so Zeit für solche Projekte, aber es kommt dann halt doch immer, dann laufen wir nochmal damit und dann sind da die Crossläufe, so das erste, was im November kommt.
Mhm.
da kann man sich eben auch bei den deutschen Meisterschaften für die Cross-EM qualifizieren. Das wollen sicherlich auch ein paar von uns versuchen.
Ja.
Und dann kommt halt eine Hallensaison. Also eigentlich schon zu vergleichen, wie es bei dir halt ist. Wir machen so viel draußen, wie es geht, und dann kommt halt die Hallensaison.
Ja, also so die entspannte Phase, die man sich immer dann so vorstellt, wo man sich mal nur auf Training konzentrieren kann, die und so, die existiert in der Realität eigentlich dann doch gar nicht so.
Und jetzt sind halt die Jungs halt im Urlaub, jetzt Nick und Flo und so, 2 Wochen, dann bin ich nochmal im Urlaub und dann geht halt so gefühlt dann schon wieder ziemlich schnell weiter.
Ja.
Aber ja, wir...
Man macht sie alles in gewisser Weise freiwillig.
Ja, also, wir werden schon auch
wollen wir uns mal nicht beklagen.
Dem Training und dem Radfahren sicherlich treu bleiben. Ein Stück weit.
Sehr gut.
Weil ich habe schon das Gefühl natürlich auch, dass es einem Läufer auch deutlich was bringen kann, wenn man viele Stunden auf dem Rad verbringt.
Ja, klar, man kann halt doch einfach mit deutlich niedrigerem Impact so auf Gelenke und Strukturen einen Ausdauerreiz setzen. Der halt quasi die gleiche Zeit laufend zu verbringen, wäre wahrscheinlich deutlich größere Belastung.
Ja, klar, das geht natürlich dann gar nicht. Das ist natürlich auch, ja, so die Trainingszeit ist bei uns ja gar nicht so hoch, weil wir gar nicht so viel laufen können, sonst würden unsere Gelenke ja so zerbrechen.
Ja.
Aber ich habe auch das Gefühl, jetzt als ich so viel Rad gefahren bin, wenn ich dann aber am Tag danach laufen gehe, das fühlt sich auch nicht schön an. Also das, vielleicht muss der Körper sich da auch erstmal dran gewöhnen. Ja. Aber gut, ich glaube, dann hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest. Natürlich abonniert, dein Kanal heißt, wie dein Name heißt.
Genau, Jakob Klinge. Ja.
Ich verlinke das auch in den Shownotes auf Instagram, bist du auch zu finden.
Natürlich vielen Dank, dass ich da sein durfte. Vielen Dank für die Einladung, habe ich mich sehr gefreut.
Na klar.
Podcast-Premiere so, abgesehen von den 2 Folgen, die ich da bei mir auf dem YouTube-Kanal mal gemacht habe. Und ja, ich freue mich, wenn wir da mal zusammen eine Runde auf dem Rad drehen, mal wieder. Ja. Einmal sind wir ja schon mal zusammen
gefahren. Das war noch relativ locker, da war ich aber auch total unfit. Aber vielleicht, mal schauen.
Mal eine schnelle Runde.
Na, ich finde auch schnell Radfahren anstrengend irgendwann.
Es werden dann halt schon schnell auch Geschwindigkeiten, wo man so...
Ja,
gerade wenn man im offenen Straßenverkehr fährt, sich einfach schon auch mega konzentrieren muss, gell?
So auf jeden Fall.
Autos und so, dass da nichts passiert.
Ja, bei der Radtour mit Claudio bin ich auch halt ganz oft hinter Claudio hinterhergefahren und immer halt möglichst eng, um auch Kraft zu sparen, logischerweise. Aber ich finde, ich muss mich so konzentrieren, wenn dann Abbiegungen kommen und Kurven, dass ich dann dem Claudio nicht reinfahre oder ihn verliere oder da ist Laufen durch den Wald manchmal echt für den Kopf entspannter, finde ich.
Ja.
Aber gut. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wahrscheinlich wieder mit einer Folge ohne Gast. Mal gucken. Gut, tschüss.
Ciao.